NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. September 1861. Der Todestag des italienischen Musiksammlers Fortunato Santini.
Cosimo de' Medici, Königin Christine von Schweden, die Adelsfamilien Otto Boni und Ruspoli in Rom, sie alle liegen dem Komponisten Alessandro Scarlatti zu Füßen. Seine Oratorien und Kantaten erklingen in den Kirchen und Palazzi Roms, seine Opern begeistern die Zeitgenossen. Als der Musiker 1725 stirbt, zeugt noch die Grabinschrift von immenser Bewunderung.
Musicis Instaurator Maximus, größter Erneuerer der Musik.
Alessandro Scarlatti bleibt unvergessen. Im Jahr 1902 reist ein englischer Student ins westfälische Münster, um eine alte Notensammlung in Augenschein zu nehmen. Sein Name Edward Dent. Er ist auf der Suche nach Musikhandschriften von Alessandro Scarlatti. In Münster bekommt der junge Engländer jedoch den Schreck seines Lebens.
Ich befand mich in einem großen Raum. Er hatte keine Decke. Man sah Löcher im Dach, die den Tauben und dem Regen Einlass gewährten, ebenso Wolken von Staub und Dreck.
Im zweiten Stock eines bischöflichen Gebäudes lagert die Musiksammlung.
An drei Wänden befanden sich Bücherregale, die hier und da unter dem Gewicht zusammengebrochen waren. Angehäuft in Stapeln wie eine Menge Altpapier lagen dort Jahrhunderte italienischer Musik. Von den Tauben, Mäusen und der Witterung war der Dreck unbeschreiblich.
Dieser Zustand der Verwahrlosung ist wohl der Tiefpunkt in der Geschichte der Musikbibliothek, die nach ihrem Gründer benannt ist, Fortunato Santini.
Man kann sich nicht vorstellen, wie wertvoll diese Sammlung von Santini ist.
Der Musikwissenschaftler Markus Engelhardt vom Deutschen Historischen Institut in Rom. 20.000 Kompositionen in Handschriften und Notendrucken. Werke vom 16. bis zum 19. Jahrhundert mit dem Schwerpunkt italienische Musik.
Wenn man über Musik in Rom oder Italien forscht, kommt man in einer solchen Sammlung überhaupt nicht vorbei.
Über die Herkunft ihres Gründers Fortunato Santini ist wenig bekannt. Geboren am 5. Januar 1778 in Rom, wächst er auf in einem der vielen Waisenhäuser der heiligen Stadt.
Er hat eine entbehrungsreiche Kindheit gehabt und kam da mit jemand in Verbindung, Giuseppe Jannacconi, der ein großer Kenner und sehr kompetenter Mann in Fragen alter Musik war.
Fortunato erhält Unterricht in Komposition und Musiktheorie. Er spielt Orgel und wird 1801 zum Priester geweiht. Dann die glückliche Fügung. Santini tritt in den Dienst des einflussreichen Kardinals Carlo Odescalchi. Nun stehen ihm alle wichtigen kirchlichen Archive und privaten Bibliotheken Roms offen. Er beginnt, Musikwerke ausfindig zu machen und Kopien davon anzufertigen. Die Autographe und die Abschriften bilden den Grundstock einer Sammlung, die im Laufe der Jahrzehnte ständig wächst.
Santinis Leben verläuft zwischen der Französischen Revolution und Italien als Nationalstaat. Und er wird in eine Zeit der Umbrüche hineingeboren. Und manchmal hat man ja so das Gefühl, dass gerade in solchen Zeiten die Tendenz besonders stark ausgeprägt sein kann, das Erbe zu sichern. Diese alte Musik wird für Santini so etwas wie eine Familie. Das sind seine Schätze, mit denen er sich umgibt. Und er ist der Geistliche und natürlich ist es im Wesentlichen erst einmal geistliche Musik.
1820 erscheint der erste Katalog der Sammlung in Druck.
Catalogo della musica esistente presso Fortunato Santini in Roma. Nel Palazzo dei Principi o Scalchi incontro la Chiesa dei Santi Apostoli.
Der Katalog findet Verbreitung über Italien hinaus. Nicht zuletzt dadurch wird Santini in Rom zur Anlaufstelle für Kunstpilger auf ihrer Tour d'Horizon, darunter auch der junge Felix Mendelssohn Bartholdy. Er schreibt 1830 an die Familie in Berlin:
Eine kostbare Bekanntschaft ist Abbate Santini, der eine der vollständigsten Bibliotheken für alte italienische Musik hat und mir gern alles leiht und gibt, da er die Gefälligkeit selbst ist. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mir Kopien verschafft. Ich sehe sie durch und lerne sie kennen.
Wir müssen uns die Praxis der damaligen Zeit klar machen. Die handschriftliche Kopie von Musik war eigentlich das Verbreitungsmittel für Musik und es war ein ganz praktisches Anliegen auch, Musik aufführbar zu machen.
Und Santini baut ein Netzwerk auf zu Sammlern in Berlin, London, Paris, Wien, München, St. Petersburg und Brüssel. Ein anderer junger Deutscher, der Komponist Otto Nicolai, ist beeindruckt von der barocken Atmosphäre im Palazzo Odescalchi, wo der Musiksammler lebt.
Bei Santini. Bei welcher Gelegenheit ich die Wohnung des Kardinals sah, bei dem Santini in Diensten ist. Er hat sogar einen Thron, so ein Kardinal, von rotem Samt und Gold, worunter er sich setzt, um zu empfangen. Was diese Priester für ein Luxus treiben.
Doch Santinis Lebenssituation verschlechtert sich, als Odescalchi in den Jesuitenorden eintritt. Otto Nicolai ist ein kritischer Beobachter.
Santini ist sehr eitel. Übrigens ist er auch ein wenig geldgierig.
Die Hinweise mehren sich, dass Santini die Sammlung auf Leibrente verkaufen will. Dies wiederum weckt Begehrlichkeiten in Metropolen von London bis Moskau. Doch warum erhält ausgerechnet der Bischof von Münster, Johann Georg Müller, den Zuschlag? Hat Müller, ein großer Musikliebhaber, auf seiner Romreise in den 1820er Jahren Santini vielleicht persönlich kennengelernt? Oder besaß er ein Druckexemplar vom Katalog der Sammlung? Der Musikwissenschaftler Dominik Höing war auf Spurensuche im Bistumsarchiv in Münster. Doch die Verluste durch den Zweiten Weltkrieg sind erheblich.
Gerade die Quellen zum 19. Jahrhundert sind zum Großteil zerstört worden. Und die Zeit Bischof Müllers ist deshalb relativ schlecht überliefert.
Sicher ist, im Auftrag des Bischofs reist ein junger Geistlicher 1853 von Münster nach Rom, Bernhard Quante. Er hat bei bedeutenden Kirchenmusikreformern in Regensburg studiert und trifft in Rom auf Santini, der den Deutschen schätzt als
Sincero Amico.
In Rom hofiert Bernhard Quante den betagten Sammler und fädelt den Ankauf der Musikalien für den Bischof in Münster ein, noch bevor Santini am 14. September 1861 stirbt, heute vor 150 Jahren. Sein Lebenswerk, die Sammlung, das musikalische Erbe seiner Heimat, wandert wenige Monate später auf Eselskarren über die Alpen Richtung Norden. Doch nach Ankunft in Münster 1862 geschieht das Unbegreifliche. Die Sammlung gerät in Vergessenheit. Noch zu Lebzeiten von Bischof Müller und Bernhard Quante.
Es ist vielleicht schlicht dem mangelnden philologischen Interesse geschuldet. Denn Quante ist Domchordirektor und damit Praktiker. Also niemand hat ihn angestellt, um diese Sammlung systematisch musikphilologisch aufzuarbeiten.
40 Jahre vergehen, bis der Scarlatti-Forscher auftaucht. Edward Dent, der Retter der Musiksammlung, begraben unter Tauben- und Mäusedreck. Lebte der Engländer heute, er bekäme womöglich den zweiten Schreck seines Lebens. Denn in der Diözesanbibliothek in Münster ist die Santini-Sammlung Deluxe untergebracht. Verwahrt hinter schussfestem Panzerglas, Diebstahl und Hochwasser gesichert, werden die kostbaren Notendrucke und Handschriften von Archivarin Gertrud Gaukesbrink nur mit weißen Handschuhen angefasst. Wohlfühlatmosphäre erzeugt das sogenannte Buchklima.
Das bedeutet, dass Sie Papier idealerweise aufbewahren sollten bei einer Temperatur zwischen 10 Grad Celsius und 18 Grad Celsius und von 45 bis ca. 55% relativer Luftfeuchte.
Seit ihrer Wiederentdeckung im Jahr 1902 hat die Santini-Sammlung in Münster gleich mehrere Forschergenerationen beschäftigt. Eine erste Doktorarbeit wird bereits im Jahr 1910 veröffentlicht.
Kirchenmusikalische Schätze der Bibliothek des Abate Fortunato Santini.
Karl Gustav Fellerer war natürlich in den 20er Jahren der maßgebliche Wissenschaftler, der die Sammlung auch nach außen hin bekannter gemacht hat.
Der Musikwissenschaftler Andrea Pietro Amendola.
Ein wichtiger Name nach dem Krieg war Rudolf Everhard. Eine richtige intensive Auseinandersetzung ist, kann man sagen, erst im letzten Jahrzehnt wieder stärker geworden.
Ein Glücksfall für die Forschung sind nicht zuletzt die reichen Bestände in der Sammlung von Georg Friedrich Händel, der als junger Komponist drei wichtige Jahre von 1706 an in Rom verlebt. Der Musikwissenschaftler Peter Schmitz.
Es sind einige Originalhandschriften, Autographe überliefert, aber die größte Zahl sind zeitgenössische Abschriften, vornehmlich aus der Werkstatt von Antonio Giuseppe Angelini, dem sicherlich wichtigsten römischen Kopisten von Händel. Und diese Manuskripte dienen natürlich zur Erhellung dieser ganz zentralen Schaffensphase Händels.
In der Santini-Sammlung wird augenscheinlich, aus welchen Quellen der später in London berühmte Händel schöpft. Er hat die Arie Ombra mai fu des Komponisten Giovanni Bononcini wohl nicht vergessen. Fortunato Santini hat nicht nur als Musiksammler, sondern ferner als Komponist und Bearbeiter Spuren hinterlassen, die es zu entdecken gilt. Auch seine Sammlung ist noch längst nicht hinreichend erforscht. Ihre abenteuerliche Reise nach Münster hat für den in Rom lebenden Musikwissenschaftler Markus Engelhardt gleichfalls ihre guten Seiten.
Wenn man mit italienischen Kollegen darüber spricht, dass eine der wichtigsten europäischen Musiksammlungen überhaupt nicht am Ort bewahrt wird, wo sie gewachsen ist, dann sind die der Meinung, die Sammlung könnte nicht besser aufgehoben sein als in Deutschland. Da haben wir verlässliche bibliothekarische Strukturen. Und ich weiß, dass die Forschung mit der Art und Weise, wie dieses Erbe dort verwaltet wird, mehr als zufrieden sein kann.
Im Zeitzeichen erinnerte Hildegard Schulte an Fortunato Santini, der heute vor 150 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.